Tom Saller, Ein neues Blau. Gelesen von Eva Meckbach und Nina Lilith Völsch. Hörbuch Hamburg Verlag, 2019.
Für M. In tiefer Verneigung vor zwei Meistern der deutschen Sprache. Robert Walser und Erich Kästner. Wenn ich behaupten würde, dass es zwischen Erde und Mars eine Teekanne aus Porzellan gäbe, welche auf einer elliptischen Bahn um die Sonne kreise, so würde niemand meine Behauptung widerlegen können. Aus Is There a God von Bertrand Russell. Porzellan herzustellen ist eine Art, neu zu beginnen, seinen Weg zu suchen, eine Route und einen Umweg zu sich selbst. Aus Die Weiße Straße von Edmund de Waal. Those who see will find something captured that escapes explanation. Liner Notes, Miles Davis, Kind of Blue by Bill Evans. Es ist eine jener Nächte, in denen Wundersames geschieht, ohne dass die Menschheit etwas davon ahnt. Oder nur ein sehr kleiner Teil der Menschheit. Wie ein schwarzsamtenes Tuch mit unzähligen, winzigen, funkelnden Löchern liegt der Himmel über der preußischen Hauptstadt, die dank ihres hellsten Sternes, des geliebten Königs, inzwischen zur europäischen Großstadt gereift, aber dennoch bar jeder Vorstellung ihrer zukünftigen Rolle in der Geschichte ist. In jeder Geschichte. 4 Jahre lang haben die Porzellanmaler der Königlichen Porzellanmanufaktur in Berlin unter der Leitung des genialen Chemikers Franz Karl Achard experimentiert. Unermüdlich haben sie gemischt, gebrannt, gemalt und wieder verworfen, haben versucht, dem ausdrücklichen Wunsch seiner allererlauchtesten Majestät nach dessen Lieblingsfarbe Genüge zu tun. Ein ins Lila gehendes, ersterbendes Blau hat er sich gewünscht, ihr Monarch, gleich dem zarten Farbton, der bereits die Wände seiner Privaträume in Sanssouci schmückt. Eben jenen will er jetzt auch auf seinem Lieblingsservice, dem Neuzierat, sehen. Schließlich ist der Herrscher über alle Preußen bekannt für seinen feinen Sinn in Sachen Kunst und Schönheit. Und nun, endlich, in dieser Nacht, ist es soweit. Ein neues Blau erblickt das Licht der Welt. Mit bebenden Fingern hält der Vorsteher der Porzellanmalerei Friedrich II. Am nächsten Morgen eine schlichte weiße Schale hin, auf die eine ebenso schlichte blaue Blüte gemalt ist. Er hat es also geschafft, sagt der große Friedrich und nickt anerkennend. Eine Leistung von allerhöchstem Wert. Er sei gewahr, auch wir selber wollen nicht von der Zusammensetzung des Bleu Mourant kennen. Er möge schwören an niemanden, er sei, wer er wolle, und unter keinem Vorwand die Rezeptur zu offenbaren. Er möge sie verschwiegen halten, bis er in die Grube geht. Für einen Moment hält der kluge König inne. Dann beugt er sich mit knisterndem Seidenjabot vor und ergänzt, einzig der Modellmeister seinerseits darf wissen um die Verbindung des weißen Goldes mit dem sterbenden Blau. Das sei für alle Zeit. So spricht der Herrscher und so geschieht es. Immer nur 2 Männer gleichzeitig hüten das Arcanum, das Geheimnis des wertvollsten Gutes der königlichen Porzellanmanufaktur, der genauen Formel von Material, Farbe und Brand. Das Neuzierat mit dem Bleu Mourant wird zum Vermächtnis des ersten Diener des Staates, sprich zum letzten der insgesamt 21 Service, die dieser in seiner eigenen Manufaktur bestellt und bezahlt. Danach stirbt er. Doch was geschieht mit dem Anfang, dem Urstück, der schlichten weißen Schale, die sich als erste Trägerin des sterbenden Blau auf so unnachahmliche Weise in die Geschichte der Porzellanherstellung eingebrannt hat? Sie gerät in Vergessenheit, die Schale, weil sie dem Blick des frühen Betrachters nicht wertvoll erscheint. Zu sparsam sind die Meister der königlichen Porzellanmanufaktur gewesen, um bei ihren Experimenten um ein neues Blau immer wieder wertvolles Material zu verschwenden. Stattdessen haben sie sich aus dem Lagerbestand bedient und die Reste verwendet, die von den Vorbesitzern der Manufaktur, den Herren Wegeli und Gotzkowski, übrig geblieben sind. Sie tragen noch das Signet W oder G und nicht das königliche Zepter aus dem kurfürstlich-brandenburgischen Wappen, das die Erzeugnisse der königlichen Porzellanmanufaktur inzwischen so unverwechselbar macht. Und so wird die Schale zunächst ins Regal geräumt, später in eine mit Stroh gepolsterte Kiste gepackt, um noch später in einem Schuppen in einer Ecke des Werksgeländes zusammen mit zahllosen anderen Kisten eingelagert zu werden. Unbemerkt macht sie den Umzug an den neuen Standort am Tiergarten mit, nachdem das Gebäude an der Leipziger Straße dem Bau des Preußischen Landtages weichen musste. Jahr für Jahr liegt sie in ihrem dunklen Versteck und harrt der Dinge, die da kommen.
Berlin 1985. Das Haus, an dessen Tür ich klingele, liegt nicht weit von unserem entfernt, mitten in Charlottenburg. Es sieht genauso aus wie seine Kollegen rechts und links und stammt wie diese aus einer anderen Zeit. Nicht anders als die Frau, die mir jetzt die Tür öffnet. Sie ist ziemlich dünn und hat schlohweiße Haare, was einen merkwürdigen Kontrast zu ihrem Gesicht bildet, denn da sind kaum Falten. Alles, was älter ist als 40, kann ich sowieso nicht schätzen. Aber bei ihr stehe ich völlig auf dem Schlauch. 60? 80? 100? Sie mustert mich misstrauisch. Was an dem Tracy Thorn-Schnitt liegen könnte, den ich mir vor ein paar Tagen selbst verpasst habe. Eden ist eins meiner absoluten Lieblingsalben. Ich hole tief Luft. Ich heiße Anja Herrmann. Mein Vertrauenslehrer schickt mich. Ich wollte mich um den Job als ihre Gesellschafterin bewerben. Verwirrt blickt sie mich an. Welcher Vertrauenslehrer und was für ein Job? Oh Mist, bei meinem Glück bin ich natürlich auf so eine halb verkalkte Alte gestoßen. Naja, Herr Franke vom Sophie-Charlotte-Gymnasium in der Sübelstraße. Der Direktor hat ihn angesprochen und gemeint, ein Freund von ihm suche jemanden für seine Mutter. Man solle sich direkt bei ihm melden, wenn man Interesse an einem Nebenjob hat für ein paar Nachmittage die Woche. Sie presst die Lippen zusammen. Er hat seine Drohung also wahrgemacht. Wer? Stottere ich. Sie fasst mich genauer ins Auge und dann offensichtlich einen Entschluss. Kommen Sie erst einmal herein. Wir brauchen die Angelegenheit nicht an der Haustüre besprechen. Sie dreht sich um und tritt in den Flur. Ich folge ihr und schließe die Tür hinter mir. Die Frau ist vollkommen schwarz gekleidet. Schwarzes Kleid, schwarze Strümpfe, schwarze Schuhe. Wirkt irgendwie ein bisschen gruselig. Schade. Wäre echt doof, wenn sie eine schwarze Witwe ist, also so eine Art Serienkillerin und mich abmurkst. Gut, dass Franke weiß, wo ich bin. Ich habe ihm gesagt, dass ich heute hier vorbeimarschiere. Mutter und Vater habe ich erstmal außen vor gelassen, sie nerven zu sehr. Eigentlich ist der Fummel der alten Dame gar nicht so verkehrt. Ein bisschen altmodisch und super schlicht geschnitten. Er steht ihr ziemlich gut. Von Mutter weiß ich, je simpler sowas aussieht, umso teurer ist es. Wahrscheinlich hat sie richtig Kohle. Ich meine, wer sonst sucht sich schon eine Gesellschafterin? Der Raum, den wir betreten, ist irre hell und ziemlich geil, weil quasi nichts drinsteht. Fast wie im Museum. Die Fenster gehen auf einen mega gepflegten Garten raus. Da könnte Vater sich ruhig mal ein Beispiel dran nehmen. Er hasst Gartenarbeit und wenn er zweimal im Jahr mit dem Mäher ums Haus pflügt, hat man den Eindruck, er spielt Vietnam. Aber ich schätze, er engagiert absichtlich keinen Gärtner, nur um Mutter zu ärgern. Die schämt sich nämlich volle Kanne, wenn ihre feinen Freundinnen zu Besuch kommen und auf der Terrasse sitzen und Kaffee trinken und auf unseren Dschungel glotzen. Dann hilft nur Sekt. Bring uns doch mal ein, zwei Pikolöchen, Anja. Klar doch, hoch die Tassen. Bitte, nehmen Sie Platz, fordert die alte Dame mich auf und deutet auf den Tisch mit den Stühlen in der Mitte des Raums. Das ist es auch schon. Also ich meine das komplette Mobiliar. Mögen Sie eine Tasse Tee? Ich nicke. Der dritte Weltladen bei uns um die Ecke betreibt eine Teestube. Da treffen wir uns ein paar Mal die Woche, trinken Vanilletee und stinken uns die Klamotten voll. Nicht umsonst heißen Räucherstäbchen Räucherstäbchen. Wenn ich nach Hause komme, rieche ich, als hätte ich den ganzen Nachmittag gekifft, was definitiv nicht der Fall ist. Meist zieht Mutter dann demonstrativ ihre Schnuppershow ab und mustert mich vorwurfsvoll. Ich spare mir eine Antwort und schaue nur vielsagend ins Wohnzimmer, wo ihre Riesenschale mit dem Duftpotpourri steht, das jeden Monat ausgewechselt wird. Schwer zu sagen, was schlimmer mieft, ich oder der Mist, der zu ihrem schöner Wohnstyle gehört. Die alte Frau kehrt mit einem Tablett in der Hand zurück, das sie vor mir auf dem Tisch abstellt. Schlichte Tonschalen, in die sie ein grünliches Pulver füllt. Sie gießt es mit heißem Wasser auf. Zu meiner Überraschung greift sie nach so einer Art Rasierpinsel mit hölzernen Borsten und fängt wie wild an, in den Schälchen rumzurühren. Ein exotisches Aroma liegt in der Luft. »Haben Sie schon einmal Matcha, grünen Tee, getrunken?«, fragt sie. »Nein«, sage ich. »Sie müssen entschuldigen, dass ich Ihnen so formlos serviere. Aber alles andere wäre unter den gegebenen Umständen sicher unangemessen.« Ich habe keine Ahnung, wovon sie spricht, aber was soll's. Man kann auch alt und bescheuert sein. Sie reicht mir die Schale, in der sich ein schaumig geschlagenes Gebräu befindet. Vorsichtig nehme ich einen Schluck und verziehe das Gesicht. Zum ersten Mal tritt der Hauch eines Lächelns auf ihre Züge. »Es braucht Zeit, bis man sich an den Geschmack des Neuen gewöhnt«, sagt sie. So unauffällig wie möglich lasse ich den Blick durch den Raum wandern. Wie gesagt, das Zimmer ist fast leer. Allerdings sind da ein paar Skulpturen oder so, auf kleinen, scheinbar extra dafür an der Wand angebrachten Regalbrettern. Sie sind weiß und ich schätze, was ich da sehe, ist Kunst. Aber eigentlich sind es auch ganz normale Sachen. Tassen, Schalen, Vasen, nur irgendwie anders. Sie sind verformt, verzerrt, vergrößert oder verkleinert. Außerdem ist immer nur ein Teil lackiert, oder wie man das nennt. Der andere sieht roh und unbehandelt aus. Ziemlich schräg, finde ich. Ihr Vertrauenslehrer hat Sie also im Auftrag Ihres Direktors angesprochen? Ja, und der ihn im Auftrag eines Freundes. Herr Franke hat mir einen Zettel in die Hand gedrückt, und da standen Ihr Name und Ihre Adresse drauf. Keine Telefonnummer. Deswegen bin ich einfach vorbeigekommen. Sie nimmt einen Schluck von ihrem Tee. Ich habe kein Telefon. Und das Haus verlasse ich nur ausgesprochen selten. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, mich anzutreffen, ziemlich hoch. Das weiß er.
Wer?
Mein Sohn. Er ist der Freund, der mit dem Direktor gesprochen hat. Allerdings ohne meine Zustimmung.
Warum sollte er gegen ihren Willen jemanden suchen, der ihnen Gesellschaft leistet?
Sie zuckt mit den Schultern. Er macht sich Sorgen um seine alte Mutter.
Und wieso?
Dass ich vereinsamen oder sonst wie Schaden nehmen könnte nach dem Tod meines langjährigen Begleiters.
Stimmt, da war doch was.
Ich mustere ihr Kleid, die dünnen Beine in der schwarzen Strumpfhose. Sind sie lange zusammen gewesen? Für einen Moment werden ihre Züge weicher. Sehr lange. Beinahe ein Leben lang. Aber nicht so, wie sie es vermuten. Er hat sich seit meiner Kindheit um mich gekümmert, ist wie ein zweiter Vater für mich gewesen. Doch ich mag sie nicht mit den alten Geschichten langweilen. Sie strafft ihre schlanke Gestalt, was sie immer noch nicht zu einem Sitzriesen macht. Ich bin locker einen Kopf größer als sie. Mein Sohn hat mich vor die Wahl gestellt. Entweder ich finde selbst jemanden, der mich ab und zu besucht, oder er kümmert sich darum. Er will keinesfalls, dass ich den ganzen Tag allein bin. Sie verzieht die Mundwinkel. Ich habe versucht, auf Zeit zu spielen und gesagt, ich würde es mir überlegen. Aber offenbar habe ich ihn unterschätzt und nun hat er die Initiative ergriffen. Sind Sie eigentlich die Einzige, der Ihr Vertrauenslehrer diesen Job angeboten hat, oder muss ich befürchten, dass hier bald Heerscharen von Schülern einfallen?
Eher nicht. Ich glaube, er hat nur mich gefragt.
Und warum ausgerechnet Sie?